Yuga Dharma Pravata Na Nama Sankirtana. Sari Bhava Bhakti Dhyana Samubhuvana. Yuga Dharma Pravatana Nama Sankirtana. Sari Bhava Bhakti Dhyana Samubhuvana. Yuga Dharma Pravatana Nama Sankirtana. Sari Bhava Bhakti Dhyana Samubhuvana.
So, den Kontext zu geben, hier spricht Krishna persönlich in der spirituellen Welt über ein transzendentales Vorhaben. Sein Vorhaben ist es, in dieser Welt zu erscheinen und etwas Bestimmtes zu tun, was wir jetzt hören werden. Ich werde persönlich die Religion des Zeitalters wieder einführen. Nama Sankirtan, das gemeinsame Chanten des heiligen Namens. Ich werde die Welt in Ekstase tanzen und sie die vier Wohlgeschmäcker des lebenden hingebungsvollen Dienstes kosten lassen. Der nächste Text. Ich selbst werde die Rolle eines Gottgeweihten annehmen und an meinem eigenen Beispiel hingebungsvollen Dienst lehren. Erläuterung. Wenn man mit einem rein Gottgeweihten zusammen ist, wird man derart erhoben, dass man nicht einmal nach Shashti, Sarupya, Samipya oder Salokya strebt. Das sind verschiedene Befreiungsarten, dass man den gleichen Reichtum wie Gott bekommt, die eine gleiche Form und an den Planeten des Herrn lebt, mit ihm zusammen. Also man will nicht mal das mehr, weil man fühlt, dass solche Befreiung eine Art von Sinnbefriedigung ist. Reine Gottgeweihte bitten den Herrn um nichts für ihren persönlichen Nutzen. Selbst wenn ihnen persönliche Vorteile angeboten werden, nehmen reine Gottgeweihte sie nicht an, weil es ihr einziger Wunsch ist, die höchste Persönlichkeit Gottes durch transzendentalen, liebevollen Dienst zufriedenzustellen. Niemand außer dem Herrn selbst kann diese höchste Form hingebungsvollen Dienstes lehren. Als der Herr den Platz der Inkarnation des Kali Yuga einnahm, um die Herrlichkeit des Chantens von Hare Krishna zu verbreiten, die in diesem Zeitalter empfohlene Methode der Verehrung, lehrte er daher auch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes auf der Ebene transzendentaler, spontaner Liebe. Um die höchsten Grundsätze des spirituellen Lebens zu lehren, erschien der Herr selbst als Gottgeweihter in der Gestalt Sri Chaitanyas. Und er sagte dann etwas, was sehr wichtig ist für die Devotees, die bemüht sind, das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Solange man nicht selbst hingebungsvollen Dienst ausführt, kann man nicht andere darüber belehren. Diese Schlussfolgerung wird in der Gita und im Bhagavatam zweifellos bestätigt. Die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins ist wirklich davon abhängig, dass die Devotees selber das Krishna-Bewusstsein leben und erfahren im Herzen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Go Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jesus kennen. Nicht das Große, das Zweite da hinten, wenn du das lehrst und mir rüberbringst als Ablage. Lord Krishna selber meditiert in der urteilenden Welt, so können Sie sich das so vorstellen, er schaut auf die Welt herab und das Universum und ist nicht zufrieden damit, wie wir bedingten uns Lebewesen uns in ihm verhalten, und er fest deswegen den Entschluss, selber einer Inkarnation und uns den Weg zu ihm zu zeigen, das Zentrum der heiligen Namen Krishnas. In den Schriften wird gesagt, dass es zwei Krishnas gibt, nicht ein, zwei Krishnas. Einen Krishna, der schwierig zu erreichen ist, und den anderen Krishna, der sehr leicht zu erreichen ist. Krishna heißt Avan Manasagochara, der Reichweite der Sinne einer bedingten Seele befindet, besonders des Geistes. Und er ist deswegen immer schwierig zu erreichen. Wir können ihn nicht leicht verstehen. Wir können ihn nicht leicht in unser Herz hineinbekommen. Aber Krishna nimmt eine zweite Form an, in der er sehr leicht zu erreichen ist, nämlich den heiligen Namen. In diesem heiligen Namen ist Krishna sehr leicht zu erreichen. Die Anhaftung, die ein Devotee an den heiligen Namen entwickeln kann, ist gleichbedeutend mit der Anhaftung, die er an Krishna entwickelt. Oder ihr könnt euer Krishna-Bewusstsein, das heißt, inwieweit ihr euch über Krishna bewusst werdet, daran messen, inwieweit ihr euch über den heiligen Namen bewusst seid, wie oft ihr chantet während des Tages und wenn ihr chantet, wie gerne ihr chantet. Nun, das Gute ist, dass es beim heiligen Namen nicht nur die Vollkommenheit gibt, also dass man erkennt, dass er Krishna ist. Denn das ist ein vielleicht nicht für alle einfaches zur Verwirklichung nachvollziehen. Das Schöne ist, dass es beim heiligen Namen auch ein Sadhan gibt. Das heißt, eine Praxis, die es uns ermöglicht, zu verstehen, dass der Name identisch ist mit Krishna. Dass wir also eine Verwirklichung machen können. Der Devotee, der den heiligen Namen mit der richtigen Praxis chantet, worüber wir zum Abschluss noch ein bisschen etwas sagen wollen, wird erfahren, dass diese beiden Krishnas in seiner Verwirklichung zu einem Krishna werden. Der Krishna, die mit seiner Rupa, seiner Form, seinen ganz speziellen Charakteristiken und seinen Lilas und der Name Krishna zu einem werden in seiner Verwirklichung. Er sagt den Namen und er ist dann bei Krishna und ist somit auch in der materiellen Welt nie von Krishna getrennt. Im Januar gab es ein bitterkaltes Festival in Indien, das Kumbh Mela Festival. Zu diesem Festival kommen ungefähr 20 Millionen Menschen. Es soll das größte Festival auf unserem Erdplaneten noch heute sein. Diese Ziffern sind nicht erreicht, irgendwo sonst. Auch wir in Goloka Dham haben nicht 20 Millionen Gäste beim Festival gehabt. So, diese Devotees oder diese Transzendentalisten, die dort nach Allahabad kommen, am Zusammenfluss von der Ganga, der Yamuna und der Saraswati, haben nur einen einzigen Wunsch im Geiste. Nämlich, wie sie aus dem Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode befreit werden können. Moksha, Befreiung von der Enge des materiellen Daseins, ist ihr erklärtes Ziel. Sie kommen und nehmen dann ein Bad zu einem ganz bestimmten glücksverheißenden astrologischen Zeitpunkt, wenn nämlich ein Tropfen der Unsterblichkeit aus dem Amrita-Topf, dem Nektartopf, der einst gewonnen wurde, bei dem Quirlen des Milchozeans, wieder aufs Neue auf die Erde fällt und sie dann dort ihr Bad nehmen. Einige von euch haben von Bhakta Simon einen Tropfen bekommen von diesem Gangeswasser am Gopunimatag, das da geschöpft wurde, das Wasser. Wir haben das noch ein bisschen, wenn für Leute, die das nicht mitbekommen haben, die Möglichkeit besteht noch. Ja, und an diesem Festival war Prabhupada gegenwärtig im Jahre 1977, ganz kurz, ein paar Monate, bevor er den physischen Körper verlassen hat. Und in dem Festival hat er etwas sehr, sehr Entscheidendes gesagt, etwas Wegweisendes. Er sagte, der Devotee soll sich sehnen nach dem Tag, wo, wenn er den heiligen Namen chante, plötzlich in seiner Verwirklichung Krishna da ist, mit seiner wunderschönen Form, seinen Eigenschaften und seinen göttlichen Spielen. Danach sollte man sich sehen. Das sollte ein Ziel im Leben sein, Krishna aufs Neue zu begegnen. Nun, ich möchte euch gerne sagen, dass von allen Formen des Chantens das gemeinsame Chanten mit dem Singen der heiligen Namen zusammen sehr, sehr empfohlen wird, Kirtan auszuüben. Und ich bin sehr froh, dass wir zum Abschluss unseres Festivals, was ja auch immer ein Kirtan-Festival ist in gewisser Weise, ein paar Texte aus einem Werk vorlesen, was Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur in ganz hohen Ehren gehalten hat. Das Buch heißt Hari Bhakti Kalpa Latika. Es ist die wunscherfüllende Schlingpflanze des hingebungsvollen Dienstes zu Lord Hari. Oder in Englisch, The Wish Fulfilling Creeper of Devotional Service to Lord Hari. Wenn man das Buch liest, werden spirituelle Wünsche in Erfüllung gehen. Und ich möchte hier einen ganz dezenten Werbeblock einschieben. Das kann man sich von Manohar Prabhu kaufen. Es ist wirklich das Buch, was sich lohnt, gekauft zu werden. Ich habe erst gestern gesehen, dass es erhältlich ist jetzt in dieser Form. Sonst hätte ich schon vorher eine dezente Schleichwerbungskampagne eingesetzt. Aber kauft euch dieses Buch. Alle spirituelle Wünsche werden erfüllt oder leitet es euch aus, wenn ihr wenig Platz nicht habt. So. Der Autor beschreibt in Kapitel 4 die Herrlichkeiten, die das Hören und Chanten des heiligen Namens mit sich bringt. Er sagt, voller Vertrauen zu hören, und zwar mit den Augen, mit den Ohren. Voller Vertrauen mit den Ohren die heiligen Namen und die Merkmale Krishna zu hören, die man entweder selber chantet oder die von anderen gechantet werden. Das heißt Shravanam. Nicht, dass man also voller Vertrauen über Krishna Merkmale hört, seinen heiligen Namen und so weiter. Das ist Shravan. Jetzt kommt der zweite Teil, den heiligen Namen und die transzendentalen Eigenschaften von Sri Hari zu besingen. Das wird Kirtan genannt. Wenn dieser Kirtan zusammen ausgeführt wird und mit Ekstase, dann nennt man das Sankirtan. Es ist interessant, dieses kleine Detail zu hören. Einfach nur einen trockenen Kirtan, pflichtbewusst, weil es an der 7:25 ist. Das ist nicht Kirtan. Er sollte gemeinsam ausgeübt werden, wo man über die Herrlichkeiten Krishnas erstmal hört und dann sie besingt. Krishna lobpreist, ist eine Lobpreisung, und dann sollte Ekstase aufkommen. Das ist richtig. Dann ist es Sankirtan. Hare Krishna. Jemand, der völlig zufriedengestellt ist, weil er den Nektar von Haris heiligen Namen chantet, die auch noch vermischt sind mit Krishnas Pastimes, Spielen, kann nicht mehr abgelenkt werden von empirischem Wissen, von anderen Erklärungen der vedischen Schriften oder von den Pfaden der unpersönlichen Befreiung. Mit anderen Worten, ein Mensch, der völlig zufrieden wird, wenn er den Nektar des heiligen Namens gekostet hat, wird Nishta, das heißt unerschütterlich, was den Einfluss von anderen Philosophien sagt. Der Autor hätte vielleicht heute noch dazu gesetzt, esoterische Philosophien, weil die moderne Seite ist. Sondern die Devotee weiß, dass ich erfahre einfach beim Chanten der heiligen Namen so viel Nektar, dass ich weiß, das ist, da gehöre ich nach Hause, das ist mein Zuhause. Sri Krishna Sankirtan ist die Essenz aller Vedas und das Ziel des eigenen Lebens. Warum praktiziert ihr Yoga? Warum chantet ihr Mantren? Warum macht ihr Entsagung? Und warum strebt ihr nach Frieden? Warum praktiziert ihr Selbstkontrolle? Warum kultiviert ihr spirituelles Wissen? Warum führt ihr vedische Opfer aus? Warum folgt ihr Regeln und Regulationen, wenn dabei nicht der Wohlgeschmack von Krishnas Sankirtan immer gegenwärtig ist? Der Autor sagt also, Entsagungen, Mantra-Chanten, selbst innerer Frieden ist nicht wert betrachtet zu werden, wenn man nicht den Wohlgeschmack von Krishna Sankirtan, das heißt der Ekstase, die aus dem Chanten der heiligen Namen kommt, dabei empfindet. Jiva Goswami hat diesen Punkt weiter ausgeführt und gesagt, dass man schon Entsagungen machen kann, dass man schon nach Frieden streben sollte, dass man schon Selbstkontrolle machen sollte, dass es aber begleitet sein soll mit der Lobpreisung von Krishnas heiligen Namen. Diejenigen, die immerzu verbrannt werden durch das lodernde Feuer des materiellen Daseins, diejenigen, die voller Furcht sind, einmal in höllische Umstände zu geraten, und diejenigen, die sich Befreiung von allen sündigen Aktivitäten erwünschen, sollten einfach in den Nektar-Ozean von Sri Harinam Kirtan eingehen. Das sind also einige starke Empfehlungen, die der Autor macht. Und dann hat er noch ein bisschen was anderes geschrieben zu diesem Thema. Der Autor beschreibt jetzt als nächstes die Symptome von Devotees, die eingetaucht sind. Wenn solche vom Glück begünstigten Seelen die heiligen Namen hören und sie chanten, entstehen in ihnen verschiedene Symptome, wie zum Beispiel Sprachlosigkeit vor lauter Emotionen. Tränen fließen aus ihren Augen. Sie werden ekstatisch. Ihre Haare stellen sich zu Berge und sie vergessen völlig ihre äußere Identifikation. Wenn solche Devotees die Herrlichkeiten des Herrn hören, wie sie von einem anderen Devotee gechantet werden, werden sie berauscht vor spiritueller Glückseligkeit und aus Liebe heraus tanzen sie schamlos herum, chanten laut, sprechen, ohne dass es einen Sinn hat, was sie sagen, und lachen, ähnlich wie Verrückte. Hare Krishna. Die großen Devotees tauchen unter in den intensiven Wellen der Liebe und sie erreichen vollkommenes spirituelles Wissen. Sie werden uninteressiert an körperlichen Aktivitäten. Aufgrund des Glücks, was sie beim Chanten der heiligen Namen erfahren, werden sie überwältigt und sind nicht mehr in der Lage, was Zusammenhängendes zu sagen. Sie sind der ganzen Welt von Nutzen, indem sie überall tanzen. Hare Krishna. Ich wünsche mir sehr, dass Michael Jackson in dieser Vorlesung sitzen würde. Michael Jackson ist, für die nicht, ist ein Schlagersänger, der es sehr weit gebracht hat in der Wertschätzung der Öffentlichkeit. Und er hat einmal gesagt, wenn er tanzt, dann stellt er sich die ganze Welt als eine Bühne vor. Stellt er sich die Bühne vor als die ganze Welt. Tanzt also durch die ganze Welt, um Freude zu verbringen. Er ist ein religiöser Mensch und er hat ein sehr nobles Interesse. Er möchte Menschen erheben durch seine Schlagerkunst. Wie sagt man das für Schlager? In meiner Zeit hat man Schlager dazu gesagt. Popmusik oder wie wir es heute nennen. Es ist sehr gut gemeint. Michael Jackson sollte der Hare Krishna-Bewegung sich beigesinnen und einfach ordentlich mitchanten, Sankirtan, Straßen-Sankirtan machen. Das wäre mal was. Und die intensiven Wellen der Liebe zu verbreiten. Er müsste aber selber uninteressiert werden an körperlichen Aktivitäten. Dann könnte er es machen. Diejenigen, die voller Freude über das Königreich Gottes singen und über seine heiligen Namen und seine Eigenschaften oder die Herrlichkeiten von Krishna von großen Seelen hören, haben tatsächlich ein Bad in der Ganga genommen und verschiedene Opfer ausgeführt. Sie haben verschiedene Entsagungen auf sich genommen und sie haben ganz leicht den Ozean des materiellen Daseins überquert. Jetzt. So, das sind ein paar Glorifizierungen über das Chanten der heiligen Namen. Natürlich ist es so, dass jemand erst dann richtig Zuflucht suchen kann beim Chanten der heiligen Namen, wenn er versteht, dass er in dieser Welt keine anderen Besitztümer hat. Wenn ein Devoti versteht, dass das das Wertvollste ist, was er hat, Krishna in seinem heiligen Namen zu treffen, dann wird er in richtiger Weise Zuflucht suchen. Eine Qualifikation für die Chantenden ist, dass sie Akinchana sind, keine Hoffnung in materiellen Errungenschaften in dieser Welt mehr haben. Dann wird es sehr, sehr gut werden. Für einen solchen Akinchana gibt es ein Beispiel, was Prabhupada oft genannt hat, ein Devotee, der wirklich keine andere Hoffnung mehr sah. Dieser Devotee ist Ajamil. Ajamil war in einer tugendhaften Brahmanenfamilie geboren, verfiel aber oder geriet aber auf Abwege und wurde zu einem Raubmörder. Zu der Zeit lebte er zusammen mit einer Prostituierten, die ihm viele Kinder gebar. Und eines dieser Kinder, das letzte Kind, wurde gezeugt im Alter von 82 Jahren. Er war also, wie wir in gut Deutsch sagen wollten, ein alter Lustbock. Das ist ein norddeutscher Ausdruck für diese Menschen. Hoffentlich ist nicht zu stark gesagt. Also 82 Jahre, das ist wirklich ein bisschen strong. Das war auch nicht ein gewünschtes Kind, das war ein zufälliges Falschprodukt. So, als sie schwanger war, kam an das Haus von Ajamils Familie die vier Kumaras. Und die Prostituierte war sehr überrascht, als sie dort kam, um ein Almosen zu betteln. Dachte, um Gottes Willen, kommt nicht hier rein, hier ist alles chaotisch, das wird euch hier nicht gefallen. Setzt euch bitte unter den Banyanbaum dort. Ich werde ein paar Früchte zurechtschneiden und euch dann offerieren. Und sie kam also raus und war ganz aufgelöst, dass ihr das auf ihre alten Tage geschah, dass vier so große Heilige mit einem Weihekreis um sich herum zu ihnen kam. Sie war sehr berührt und war sehr froh und bediente diese vier Kumaras, indem er ihnen ein einfaches Fruchtpassadam anbaut. Ihr Mann Ajamir war zu der Zeit auch irgendwo unterwegs. So am Ende, als sich die vier Kumaras weiter auf den Weg machten, segneten sie die Frau und sagten, dein Kind soll ein großer Seele werden. Dein Kind soll Narayan heißen. Narayan ist ein Name Gottes. Als Ajamil nach Hause kam, war seine Frau noch immer ganz unter dem Einfluss dieser Begegnung mit den Heiligen und erklärte ihm dann, mein Kind wird ein Junge werden und er soll Narayan heißen. Narayan? Das ist doch ein Name Gottes, sagte Ajamil. Ich hatte eigentlich gedacht, wir nennen ihn Tigerkralle. Das passt besser. Aber sie wurde, wie es mal, sie es in so einer Situation werden können, sehr insistent und sagte, nein, es ist beschlossene Sache, dass er Narayan heißt, sonst verlasse ich dich. Ja, schon gut, nennen wir ihn Narayan. Wer weiß, vielleicht wird es ja auch ein Mädchen. Narayan wurde geboren und als er noch sehr jung war, kam die Stunde, die für jeden kommt. Ajamil verlor die äußere Sicht, er konnte sich gerade noch auf ein Bett retten und fing an zu sterben. Als er in der letzten Phase war, sah er plötzlich, dass vier Persönlichkeiten, die die Sendboten Yamarajas, kamen, ein Seil um sein Herz nahmen, um seine Seele nahmen und die Seele langsam und qualvoll aus dem Körper hielten. Er spürte fürchterliche Furcht aufkommen. Hier waren die Sendboten des Todes, die ihn in die höllischen Planeten abbringen würden. Und als ihm die Sinne so gerade plötzlich konnte er wieder ein bisschen sehen. Das ist so, wenn man mit dem Tode ringt und kämpft, verliert man sehr oft seine Wahrnehmung. Und er sah Narayan, seinen Sohn, und rief ganz entsetzt auf: Narayan! Er hatte keine andere Zuflucht mehr als Narayan. Er meinte damit seinen Sohn, aber er nahm Zuflucht bei dem heiligen Namen, Narayan. Im Bhagavatam wird gesagt, selbst wenn man chantet, ohne Vergehen chantet, das heißt, wirklich mit dem Wunsch, Zuflucht zu finden, und man meint, wenn man den heiligen Namen chantet, sogar jemand anderes damit, wird der heilige Name seine volle Kraft entfalten. Nicht seine volle Kraft, aber ein Teil seiner Kraft entfalten. Weil jemand ihn gechantet hat, ohne Vergehen zu machen. Das heißt, ohne sich von getrennt noch irgendwo anders aufzuhalten. Er hat einfach Zuflucht gesucht beim Chanten der heiligen Namen. Ihr alle, die ihr chantet, kennt diese Momente. Wenn man in seinem Leben wirklich in eine Situation kommt, wo man ausschließlich Zuflucht suchen kann bei Krishna. Das ist leider nicht sehr oft, weil wir unglaublich abgelenkt sind. Aber wenn es der Fall da ist, dass man sich wirklich an Krishna wendet und diesen Wunsch hat, bei Krishna, nur bei Krishna Zuflucht zu finden, dann kommt Krishna. Es muss dieser Wunsch da sein. Der muss entstehen im Herzen. Dann kommt Krishna in unser Leben hinein. Ein weiteres Beispiel ist Draupadi, die in eine für eine Frau entsetzliche Situation kam. Ihr kennt das alle. Sie wurde in einer öffentlichen Versammlung als Sklavin genommen und dann gewaltsam entkleidet. Und also gegen ihren Willen. Es war traumatisch für sie. Sie wandte sich voller an die Gerechtigkeit selber. Ganz zum Schluss dann, als ihre Peiniger fast erfolgreich waren, wandte sie sich ganz laut: Hey Govinda, Hey Gopal, an Krishna. Und Krishna erschien dann und kleidete sie ein mit unbegrenzten Mengen von Saris. Die Peiniger zogen an ihrem Sari, aber das wurde mehr und mehr und mehr, bis der ganze Palast so voll mit Sari war, dass man nicht mehr atmen konnte. Später dann hat Draupadi Krishna getroffen. Hat mit einem vorwurfsvollen Gesichtsausdruck gesagt: Warum hast du so lange gewartet? Warum kamst du erst ganz zum Schluss? Du wolltest ja kommen. Warum hast du das denn so lange herausgezögert? Da kann man nicht spielen in solchen Situationen und ein dramatisches Moment erzeugen wollen. Warum? Da hat Krishna gesagt, etwas, was sehr wichtig für uns Händler ist: Höre sehr gut zu, Draupadi. Am Anfang hast du nach mir gerufen, aber du hast dich umgedreht nach Dronacharya und ihm gesagt: Kannst du nicht helfen? Ich habe gedacht, sie hat sich an Dronacharya gewandt, ich will mich ja nicht aufdrängen. Und dann soll Dronacharya helfen. Stimmt das, Draupadi? Draupadi hat gedacht, Dronacharya müsste doch, das fällt doch jedem auf, der ein bisschen Anstand im Herzen hat, dass hier ein unrechtmäßiges Tun geschieht. Krishna sagte, dann hast du weitergerufen. Bhishma, Bhishma, Großvater der Kuru-Dynastie, wende mich an dich mit einer Frage. Wie kannst du das zulassen, was hier geschieht? Ich werde im Hause meiner Ahnherren, wo ich eingeheiratet bin, von lustvollen Menschen, dämonischen Menschen entkleidet und du schaust zu. Hast du so gerufen, hat Krishna gefragt. Ich habe es geopfert. Da habe ich gedacht, lass Bhishma helfen. Er ist ja gefragt. Warum soll ich mich aufdrängen? Ich bin ja nicht gerufen. Erst als du nach mir gerufen hast, Draupadi, bin ich gekommen. Dieses Ereignis zeigt uns ein bisschen von dem Wesen von Krishna. Krishna ist sehr sensibel. Er kommt, wenn er gerufen wird. Er kommt nicht, wenn wir das Vertrauen in andere Dinge stecken. Denn er überlässt uns ganz unserer Freiheit. Er drängt sich uns nicht auf, sozusagen. Erst wenn der Devotee diese im Herzen, diese Inbrunst entwickelt, sagt man in Deutsch, glaube ich. Inbrunst. Komisch, diese. Sagt man das? Ja, kann man sagen. Dieses flehentliche Rufen nach Krishna, dann erscheint Krishna. Prabhupada hatte es so ausgedrückt, dass man chanten sollte und nach Krishna rufen sollte, wie ein Kind nach seiner Mutter ruft. Manche von euch haben sich amüsiert. Hier gab es zwei solche Vorfälle. Wir haben hier sehr nice Kinder, wie euch bestimmt aufgefallen ist. Und da war ein kleines Kind, rief den ganz laut, es war gerade eine Vorlesung von Akura. Dem Kind war das in dem Sinne nicht, also das rief einfach ganz laut, Mama, Mama, wo ist jetzt die Mama? Es war aber noch nicht richtig intensiv, das war schon, und dann war uns allen klar, gut, wir unterbrechen jetzt alles, jetzt muss die Mama erstmal gefunden werden. Und dann hatte eine Mutter die Schlüsselidee und wusste, wo die Mama war und hat das dann die Begegnung zwischen Kind und Mutter arrangiert. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, die ihr da wart. Wir haben alles unterbrochen. Ja, jetzt muss erstmal die Mama gefunden werden, das ist klar. Das war aber nur ein bisschen davon, was gemeint ist. Das Kind hatte, das war noch nicht wirklich im Siedepunkt. Also, aber wenn so ein Kind im Siedepunkt ist, also richtig so weiß, jetzt hilft nur noch die Mama, kein Spielzeug und so weiter, dann kommt meistens auch die Mama. Die Mama haben mystische Antennen dafür, die hören das, wenn das Kind so intensiv ruft. So ist es auch mit Krishna. Wenn Krishna sieht, dass wir uns nicht mehr mit dem Spielzeug der Welt zufrieden geben wollen, dann kommt Krishna. Die Frage ist nun natürlich, wie wir zu diesem Punkt kommen. Es gibt einen fast mechanischen Weg, der uns helfen kann, dazu zu kommen, und einen Weg, der mehr mit einer inneren Ausrichtung zu tun hat. Der mechanische Weg ist, dass wir uns einfach vornehmen, dass wir dem Chanten einen ganz wichtigen Platz in unserem Leben einräumen, diesen 16 Runden, und versuchen, alles, was wir so tun können, mit äußeren Mitteln bereitzustellen. Also, dass wir uns vornehmen, zum Beispiel in einer ablenkungsfreien Atmosphäre zu chanten, wo wir nicht so leicht abgewandt werden können. Wenn man also sein Handy dabei anhat, wenn man chantet, so neben sich, das ist schwierig zu sein. Oder wenn wir, wie heißt das, sind und unsere Kinder haben, das ist so eine schwierige Situation. Als Eltern müssen wir Tag und Nacht für die Kinder da sein. Aber vielleicht gibt es 10 Minuten, wo die Kinder schlafen schon, und wo wir uns vor ein Bild hinsetzen können von Panchatattva und versuchen, unser Bestes an Aufmerksamkeit zu geben. Das ist nicht einfach, weil wir innerlich aufgewühlt sind durch den Tag und durch dieses ständige Aufmerksamkeit. Bereitschaft stehen. Das ist ja so, wenn man kleine Kinder hat, ist man ja ständig auf Bereitschaft. Nicht einfach, aber dass wir vielleicht das probieren. Nur als kleinen Tipp. Ich habe Eltern getroffen, die das so machen und die mir gesagt haben, als ich sie gefragt habe, was kann man denn, wie heißt das, empfehlen, die wirklich auch für die Kinder da sein müssen. Haben sie gesagt, so machen wir das. Wenn die Kinder schlafen, dass man das vorher so plant, dass man dann kommt. Yes, das sind so ein paar für die normalen Devotees, die nicht in so einer Situation, normal kann man nicht sagen, die meisten sind jetzt verheiratet und haben Kinder, aber sagen wir, für die Unverheirateten ist es sehr gut, wenn man morgens chantet, vor dem Sonnenaufgang oder mit dem Sonnenaufgang. Diese Zeit ist einfach super. Die ist einfach gut dafür. Die Brahma Muhurta Zeit. Wir zum Beispiel als Prediger merken das sehr entscheidend, weil wir sehr oft erst um 3 Uhr nachts ins Bett kommen. Also bei der letzten Tour, das war drunter und drüber. Und ist man noch so aufgewühlt, dass man noch gar nicht schlafen kann und noch lesen will, die ganze Nacht hindurch. Und dann kann man meistens morgen nicht aufstehen. Aber es ist wichtig, auch für uns Sankirtan-Devotees und Prediger und so weiter, sich diese Zeit zu reservieren. Der innere Weg, wie man sein Chanten besser machen kann, sind 3 Dinge, die Bhaktivinoda Thakur erklärt. Die erste Sache ist, dass wir uns bewusst werden, dass Krishna kommt in Form seines heiligen Namens. Wenn du dich hinsetzt, ist es die Möglichkeit, Gott zu begegnen, dass du da in dieser Haltung chantest. Das zweite ist, dass man über die Eigenschaften Krishnas meditiert. Dass Krishna so barmherzig ist, dass Krishna seine Devotees fördert. Und das dritte ist, dass man immer wieder seinem Geist die Bedeutung des heiligen Namens erklärt. Madhavananda, du bist zur falschen Zeit eingeschlafen. Achso, du schläfst nicht nur mit... So, dass man immer wieder die Bedeutung des heiligen Namens seinem Geist erklärt. Lieber Krishna, bitte akzeptiere mich. Bitte nimm mich an. Bitte nimm mich auf in deinen Dienst. Diese Meditation hilft uns, in eine innere Stimmung hereinzukommen, wo wir eben mit Nachdruck nach Krishna rufen und richtig chanten. Ja. Hare Krishna. Ich möchte euch empfehlen, aus diesem Festival einen Vorsatz vielleicht mitzunehmen, empfehlen oder vorschlagen, euch mehr mit dem Chanten zu befassen. Manchmal muss man in seinem Leben so ein bisschen aufräumen, um sich dem Chanten mehr zuzuwenden. Ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen. Diejenigen, die mich besucht haben im Karuna Bhavan, wissen, dass da eine hoffnungslose Unordnung ist. Alles häuft sich auf den Tischen und alles ist überall verbreitet. Ich werde jetzt, wenn wir am Montag zurückkommen und die Tour beenden, heute ist noch Heidelberg dran, erstmal einen Tag aufräumen und viel ausrangieren. Also die Goloka Dhamis werden viele Geschenke bekommen in der Zeit. Loswertgeschenke wahrscheinlich. Und man muss manchmal klar Schiff im Leben machen. So ist es auch, wenn man sich mehr im spirituellen Leben beschäftigen will, muss man manchmal unwünschenswerte Dinge, falsche Angewohnheiten ausräumen. Denn die saugen so viel Kraft weg. Unwünschenswerte Beziehungen, vermurkste Beziehungen muss man aufräumen, dass sie angenehm werden. Man muss aufräumen, ja, in den Angewohnheiten, die sich so eingeschlichen haben. Man muss Krishna die Prominenz geben im Leben. Man muss sich einfach einen inneren Ruck geben, zu sagen, Krishna soll im Zentrum meines Lebens stehen. Und dann heißt es ein paar Dinge, die sich da reingeschlichen haben ins Zentrum. So ein bisschen an Rand zu tun. Oder es gibt auch große Müllabhalden, wo man bringen kann, wenn sie ganz und gar wertlos sind. Man muss dieses Abenteuer in seinem Leben bereit sein zu machen. Krishna in den Mittelpunkt zu stellen, ein bisschen aufzuräumen und auszusortieren. Für einen jungen Devotee ist es sehr klar. Ich habe gestern ein Gespräch geführt. Ein Devotee hat eine Ausbildung zum Supermanager gerade beendet und weiß, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich werde ihn jetzt stehen lassen, den Manager. Ich muss jetzt den heiligen Namen verbreiten. Ganz klar, ein innerer Ruf. Ja. Lukasa will ich sehr laut pusten. Also wirklich beeindruckend. Ich meine das jetzt mit aufrichtiger Herzensbewunderung. So, auf einer anderen Ebene. Wenn wir ältere Devotees sind, müssen wir mit diesem Prinzip aufräumen, vielleicht ein bisschen anders umgehen. Wir merken vielleicht als ältere Devotee, gut, wenn Krishna einen diesen Überzeugungsvorspann gibt als junger Devotee und einen wirklich so abholt aus der materiellen Welt, dann kann man alles aufgeben. Aber was als ältere Devotee, hat man ja gesehen, man muss ein bisschen sich so situieren, dass man so ein bisschen ja auch physisch und emotional und einfach so klarkommt, auch an seiner Persönlichkeit arbeiten, so Charakterentwicklung und so weiter. Aber trotzdem bleibt natürlich dieses Prinzip erhalten. Nur auf welcher Ebene, das müssen wir rausfinden, dieses Aufräumprinzip. Auf welcher Ebene, da müssen wir ein bisschen genauer forschen. Vielleicht ist es so, dass wir in unserem Service Dinge tun, die wir vorher gar nicht getan haben. Ich zum Beispiel gebe so viele Vorträge und lese jetzt gerade ein Buch über die Weltreligion durch, um eben, ich denke, dass die interreligiösen Begegnungen wird in der Zukunft was ganz Wichtiges im Predigen sein, ein Predigerforum, und ich möchte da auch viel aktiv werden. Ich habe jetzt einen Professor Antes, der will mich treffen, veranstaltet in ganz Deutschland interreligiöse Kongresse, und er will mich treffen, weil ich über so einen anderen, der andere hat mich so hat mich ihm so bekannt gemacht und ein paar gute Dinge über mich erzählt. Also will mich jetzt treffen, endlich ist es soweit, und jetzt können wir ein neues Forum schaffen. Da lese ich jetzt das. Früher hätte ich gedacht, Maya, ein Buch über andere Religionen, ich lese nur noch Prabhupads Bücher. Also auf einer anderen, wenn man älter wird, macht dieses Aufräumen, man macht andere Dinge wegtun und weglegen, als man vorher weggelegt hat. Aber das Prinzip, wirklich sich an Krishna zu wenden und wirklich letztendlich bei ihm Zuflucht zu suchen, ist wichtig, damit Krishna erscheint. Erinnert euch an das, was wir über Draupadi gesagt haben, dass Krishna diese Qualität des Rufens hört. Selbst bei Ajamil hat es gewirkt. Wenn ein Devotee so anfängt, die heiligen Namen zu chanten, wird er meistens vier Dinge bekommen in seinem Leben. Erstmal wird er die richtigen Devotees treffen, die ihm weiterhelfen können. Das nächste ist, dass er meistens Unterweisung bekommt, wie er weitergehen kann. Das nächste ist, dass er eine Chance bekommt in seinem Leben, Krishna zu dienen. Und das vierte ist, dass er Liebe zu Gott erreicht. Schaut euch das Leben des Sünders Ajamils an, der chantete Narayan, Narayan, und nur noch da Zuflucht hatte. Für den gab es nur noch Narayan in dieser Situation. Er wurde dann gerettet. Die Sendboten Vishnus kamen und brachten ihn aus dem Todeskoma heraus. Es war also ein Nahtoderlebnis, was er hatte. Er wurde nochmal auf die andere Seite des Lebens geholt, und er bekam als nächstes, er ging dann nach Haridwar, wo die Gemeinschaft von Devotees bekam. Die Devotees haben ihn unterwiesen, wie er seinen Bhajan macht. Und er hat sich in den Tempeldiensten beschäftigt, er hat hingebungsvollen Dienst ausgeführt, und am Ende erreichte er Liebe zu Gott und ging zurück zu Krishna. Das ist so erhaben, dieser Weg der Zufluchtnahme, weil man so viel bekommt, was einem hilft. Hare Krishna. So, ich bin ein bisschen übermäßig begeistert und nicht so gut vorbereitet, wie ihr merkt. Deswegen höre ich hier auf. Ich möchte heute, weil wir aufbrechen, keine Fragen entgegennehmen, denn der Punkt ist, glaube ich, klar. Wir müssen uns fixieren auf Krishna. Ich habe...